Liebe Geschwister, wie kaum zu übersehen und zu überhören, feiern wir dieses besondere Fest. Normalerweise sitze ich da und versuche mich auf die Predigt zu konzentrieren und ich weiß, nach dem Lied komme ich dran. Aber heute war es nicht so einfach, weil ich die ganze Zeit mir das anschauen musste. In einem wirklich sehr, sehr schönen, sehr, sehr herrlich und sehr reich gedeckt. Das zeigt uns, was für einen besonderen Tag wir heute haben und wir dürfen als Gemeinde mit allen Gästen zusammen dieses Fest miteinander begehen. Erntedankfest. Feste sind ein fester Bestandteil des Handeln Gottes, der Bündnisse Gottes mit seinem Volk. Die Aufgabe der Feste, die Gott gibt und mit seinem Volk schließt, haben die Aufgabe, uns vor der Vergesslichkeit zu schützen. Darum sind Feste in dem Volk Gottes gegeben. Wir neigen zu Vergesslichkeit, wir neigen zu vergessen, woher wir die Dinge haben, die wir haben. Wir neigen dazu, zu vergessen, wer sie uns gibt und bestimmte Dinge in unserem Leben für selbstverständlich zu nehmen, weil sie halt immer da sind oder weil wir sie haben. Und da gebraucht der Herr Feste und gibt sie seinem Volk, dass wir mindestens in regelmäßigen Abständen, wenn es nicht die ganze Zeit schon ist, uns die Zeit dafür nehmen und nicht vergessen, wer der Geber aller guten Gaben ist. Und darum ist es gut, dass wir auch heute nach einem Jahr wieder zusammen das Fest feiern dürfen. Ich bin froh, dass ich nach einem Jahr wieder dran bin mit Predigen und wieder die Gelegenheit dazu habe, über Dankbarkeit zu sprechen und vom Wort Gottes darüber nachzudenken. Es gab Feste im Alten Bund, und die an das Gesetz geknüpft waren. Das heißt, Gott hat geboten, in dem Alten Bund in bestimmten regelmäßigen Abständen bestimmte Feste zu feiern und eben mit diesem Ziel, dass das Volk Gottes nicht vergisst, was er an ihnen Gutes getan hat. Dass sie die Gnadengaben und die Gnadenerweise, die Heilstaten Gottes nicht vergessen. Nicht vergessen, dass er für all das verantwortlich, was in ihrem Leben passiert. Nicht vergessen, dass er in all der Versorgung, in all der Bewahrung, in all der Rettung, in all den Wegen, dass erjenige, der dahinter steht und der Handelnde ist, dass er der souveräne Handelnde, der Allmächtige, der Herrschende, der Arzt, der Versorger, dass Gott alles in allem für sein Volk ist. Und darum gab er Feste. Und das ist eigentlich, wie herrlich ist das, Gott sagt, ich möchte nicht, dass ihr vergesst, dass ich der Geber aller guten Gaben bin. Darum möchte ich, dass ihr regelmäßig einfach Feste feiert. Versteht ihr, das ist ja was Gutes, oder? Ich möchte, dass ihr Feste feiert und schmeckt und seht, wie gut ich zu euch bin. Also er lädt ein, uns ein Fest zu feiern, daran Freude zu haben, es zu schmecken und zu sehen und eben dafür Dank zu sagen. Eine gute Art eigentlich, uns daran zu erinnern und eine fröhliche Art und eine segensreiche Art. Darum heißt in der Schrift, ihr kennt wahrscheinlich den Psalm 34, Vers 9, seht und schmecket, wie gütig der Herr ist, wie gnädig der Herr ist. Wir sollen sehen und schmecken, schmecket und seht. In der Reihenfolge, glaube ich, steht es in den Psalmen. Wie gut ist das, oder? Wir dürfen schmecken. Das ist eine Art Pädagogik, die Gott uns gibt, dass wir im Nehmen, im Riechen, im Schmecken, im Sehen, oh, er ist wirklich gut zu uns. Und von daher habe ich heute diesen Anblick sehr genossen, oder ich genieße ihn, dass es wirklich noch nicht schmecken, aber schon mal sehen. Vielleicht habe ich deswegen die Reihenfolge verändert heute. Wir sehen zuerst und dann werden wir heute auch das alles schmecken dürfen. Also nicht das alles, aber zumindest das, was ihr alles mitgebracht habt. Und auf jeden Fall ist das eine gute Art, Feste zu begehen und eine liebevolle Art von Gott, uns daran zu erinnern, dass wir wissen, woher es kommt. Es gibt viele Feste, über die wir jetzt nachdenken können, die das bewerkstelligen sollen oder warum sie Gott gegeben hat. Ein Fest möchte ich herausnehmen, das ist das Passafest. Das Passafest wurde gefeiert. Warum? Weil Gott dadurch durch dieses Passafest das Volk Gottes gerettet hat. Das Passafest soll Sie daran erinnern, Gott hat sein Volk aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei herausgeführt und sie gerettet aus der Knechtschaft. Das war der Grund. Und sie sollten dieses Fest in dieser Weise begehen, dass sie bestimmte Dinge essen sollten. Natürlich, der Höhepunkt war das Essen des Passahlamms. Mit Sicherheit das Leckerste an diesem Abend. Aber als Gott dem Volk dann geboten hat, wie sie immer und immer wieder dieses Fest begehen sollten, dann gab er auch Vorschriften bezüglich der Dinge, die sie essen sollen. Und dann sollten sie unter anderem zum Beispiel bittere Kräuter essen. Und die waren nicht so lecker. Der Höhepunkt war das Passa, aber nicht die bitteren Kräuter. Und der Grund war, weil Gott gesagt hat, wenn eure Kinder dann bei euch am Tisch sitzen und ihr das Passa esst und ihr die bitteren Kräuter esst, und dann sagen die Kinder, oh, voll eklig. Papa, warum müssen wir permanent diese bitteren Kräuter essen? Und dann sagt der Herr, dann sagt euren Kindern, so bitter war die Sklaverei in Ägypten. schmeckt. Auch das, es war nicht angenehm. Es ist nicht gut. Nein, nicht gut. So war das. Und dann kommt es zum Passahlamm. Ist das lecker? So lecker und so herrlich ist die Befreiung. In dieser Weise, dass es schmecket und seht, wie lieblich der Herr ist. Gott gibt seinem Volk Feste, damit sie sich daran erinnern. Und das war im Alten Bund, das war unter dem Gesetz. Wir feiern kein Passa. Unsere Kinder müssen keine bitteren Kräuter essen. Ob sie mal ein Lamm kriegen, weiß ich nicht. Aber der Herr hat aber im Neuen Bund uns genauso etwas gegeben, und damit wir uns erinnern. Das feiern wir nicht nur einmal im Jahr, sondern das feiern wir einmal im Monat. Und wir könnten das auch öfters tun, denn die Schrift sagt, so oft ihr das Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Und dann sagt die Schrift, so oft ihr das Brot esst und den Kelch trinkt, tut das zu seinem Gedächtnis. Das ist ein Erinnerungsmahl. So kann man das Abendmahl, das wir feiern, oder das Herrenmahl, hat unter anderem auch den Namen das Gedächtnismahl. Nicht ohne Grund, warum? Aus diesem Grund wurde es uns gegeben. Das ist es, was uns als das Volk Gottes im Neuen Bund daran erinnern soll, was er für uns getan hat. Er hat nicht nur sein Volk leiblich gerettet, aus einer irdischen Sklaverei herausgeführt und an ihnen diese Wohltaten, Heilstaten vollbracht. Er hat sein wahres Volk, sein Volk aus der wahren Sklaverei herausgeführt. Und als er diesen Bund einsetzte, gab ihn genauso ein Fest. Er gab ihn ebenfalls etwas, was man schmecken und sehen kann, weil wir eben vergesslich sind. Und darum, wir müssen uns umso mehr müssen wir uns an die eigentliche, an die wahre, an die endliche, an die weit größere Rettung erinnern. Und das geschieht dann eben in unserem Herrenmahl, in unserem Abendmahl. Der Herr will nicht, dass wir vergessen. Er sorgt dafür, dass wir es nicht vergessen. Er will, dass wir an diese Dinge denken. Und er warnt sogar dafür, dass das Volk Gottes vergisst, woher all das kommt. Er warnt, es hat Konsequenzen, wenn man an Gott das vergisst und dementsprechend, wenn man nicht ihm dafür Dank sagt, sondern irgendjemanden oder sich selbst oder überhaupt nicht. Also die Schrift warnt uns davor. Mose hat das getan, nachdem er das Volk an alles erinnert hat, was Gott an ihnen Gutes getan hat, im 5. Buch Mose. Wenn ihr das mit mir aufschlagen wollt, Kapitel 8, dann gibt es einen sehr wichtigen Abschnitt, in dem Mose das Volk warnt von dieser Vergesslichkeit und somit von den Folgen, die dann entstehen. 5. Mose, Kapitel 8, ich möchte euch ab Vers 10 vorlesen. Dort heißt es, 5. Mose 8, ab Vers 10, und du wirst essen und satt werden, und du sollst den Herrn, deinen Gott, für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst. Der Mose erinnert und sagt, ihr werdet hineingehen, ihr werdet alles empfangen. Gott hat versprochen, er wird es tun, sie haben es noch nicht bekommen. Das heißt, es ist noch nicht mal geschehen. Und er sagt, ihr werdet es bekommen. Aber wenn ihr es bekommt, ich bitte euch um eine Sache, bitte vergesst nicht, von wem ihr es habt. Ihr werdet all das Gute sehen, ihr werdet all das Gute schmecken, Milch und Honig, ihr werdet das alles bekommen. Aber bitte, eine Sache, wenn ihr das alles habt und an diesen Dingen Gefallen gefunden habt und irgendwann mal die Zeit kommt, wo ihr das für selbstverständlich hält, dass das halt so ist, oder sogar so weit geht zu denken, naja, wir haben es verdient. Schließlich haben wir das angelegt, schließlich haben wir gesät und geerntet, schließlich haben wir gegossen und all diese Dinge und gebaut und alles gemacht. Ah ja, wir haben es ja gemacht, das steht ja auch uns zu. Wenn ihr an diesem Punkt kommt und vergesst, dass letztendlich aber ihr alles vom Herrn habt, das ist nicht gut. Das Wort Gottes warnt uns von dieser Vergesslichkeit und von der Konsequenz. Lass mich ab Vers 12 weiterlesen. Dass nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und bewohnst und deine Rinder und deine Schafe sich vermehren und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt, also wenn der Wohlstand zunimmt, dass du dann nicht in deinem Herzen, dass nicht dein Herz sich erhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführte, der dich wandern ließ in den großen, schrecklichen Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione sind, in dem dürren Land, wo kein Wasser ist, der dir Wasser aus dem Kieselfelsen hervorbrachte, der dich in der Wüste mit Mann speiste, das deine Väter nicht kannten, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit er dir wohl tue. Schaut mal, er sagt, damit, wenn du das alles bekommst, drei Grundsachen nicht vergisst. Erstens, er hat dich gerettet. Er sagt, aus dem Sklaven hat er euch rausgeführt. Zweitens, er hat euch bewahrt. Er hat euch durch diese schreckliche Wüste durchgeführt mit all den Gefahren, die da sind. Wer hat euch bewahrt? Er hat euch bewahrt. Und drittens, er hat euch versorgt. Er redet vom Wasser und von Manna. Er sagt, der Herr selbst, er hat euch gerettet, er hat euch geführt, er hat euch bewahrt, letztendlich, er hat euch versorgt. Und darum, vergiss nicht, von wem du es hast. Das, was Mose weiß, was der Herr weiß, sie werden es tun. Sie werden vergessen. All der Wohlstand, all das Gute, all der Reichtum wird ihnen zu Kopf steigen. Und wisst ihr, was sie dann sagen werden? Lest mit mir ab Vers 17. Und du dann nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft. Sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir Kraft und Vermögen schafft. Wer hat es dir gegeben? Komm nicht auf die Idee, das ist dein Fleiß, komm nicht auf die Idee, das ist deine Begabung, komm nicht auf die Idee, das ist deine Anstrengung, komm nicht auf die Idee, dass du es bist mit deinen Fertigkeiten, sowohl, auch wenn du das alles getan hast, es kommt vom Herrn, es kommt von ihm. Selbst wenn du denkst, oh, das kann ich aber gut, wer hat es dir gegeben? Die Gaben, die wir haben, die Fähigkeiten, die wir besitzen, die Arbeitsstelle, die wir dir haben, all diese Dinge, woher kommt das? Wir als Menschen dürfen nicht vergessen, woher das alles kommt, was wir haben. Denn wenn wir das vergessen und glauben, das haben wir uns erarbeitet, das haben wir uns verdient, wisst ihr, was dann passiert? Das Herz wird hochmütig, das Herz wird stolz. Und dann werden wir nicht den Herrn preisen, nicht ihm dafür danken, sondern wir werden in eine Haltung kommen, wo wir sagen, ja, das steht mir ja zu. Das ist Hochmut, ja, das habe ich ja verdient. Oder andersrum, wenn es mal nicht da ist, dann sagen wir, ja, warum nicht? Ja, was ist denn los? Ja, das kann doch nicht sein. Das steht ja einem zu. Dankbarkeit bewahrt unser Herz vor Hochmut. Dankbarkeit ist so grundlegend für einen wahren Gottesdienst und eine Gottesfurcht. Und darum warnt der Herr und er sagt, vergiss nicht, bitte, das mache ich. Hab alles getan. Liebe Geschwister, es ist von grundlegender Bedeutung für unseren Glauben, unser Glaubensverständnis, dass wir an einen mächtigen, herrschenden, souveränen Gott glauben. Das bedeutet nicht, dass Gott nur der Schöpfer all der Dinge sind, der ganzen Schöpfung, dass er auch der Erhalter und der Bewahrer dieser ganzen Dinge sind. Das heißt, er hat nicht die Schöpfung geschaffen, er hat nicht diese Dinge angestoßen, er hat nicht die Schöpfung gemacht und sagt, ja, die Natur funktioniert jetzt, wie sie funktioniert. Da gibt es halt die Jahreszeiten, dann gibt es Säen und dann gibt es Begießen und Warten und Ernten und das läuft alles automatisch. Es sind alles automatische Naturgesetze, die Gott geschaffen hat. Der Herr wacht über jeden einzelnen Schritt. Er wacht über jeden Schritt in der Schöpfung. Er hat sich nicht zurückgezogen und sagt, ja, das läuft jetzt. Das macht er nicht. Es haben schon viele Theologen sich darüber Gedanken gemacht und große Werke darüber geschrieben, dass wir glauben und überzeugt sind, dass der Herr in jeder einzelnen Sekunde in deinem und meinem Leben am Wirken ist. Im Guten wie im Schlechten. Es ist nichts dem Zufall überlassen. Er ist am Wirken. Er wirkt all diese Dinge. Und in diesem Verständnis, dass wir morgens aufstehen, dass ihr heute aufgestanden seid und wir sind noch nicht entrückt, gell? Heute wäre wieder der Tag gewesen. Nicht, dass ich mich nicht freuen würde. Das wäre jetzt noch ein besserer. Überlegt mal, wie wir haben so schön geschmückt. Das wäre ein guter Empfang. Aber wir sind aufgestanden, konnten wir aufstehen. Als ihr aufgestanden habt, eure Augen aufgemacht habt, habt ihr dem Herrn gedankt dafür. Und dann gesagt, oh nein, warum habe ich die Augen aufgemacht? Als ihr aus dem Bett aufstehen durftet und das konntet, habt ihr dafür eben gedankt und gesagt, oh ey, ich will gar nicht aufstehen. Dass wir atmen. Dass wir dann aufstehen, runtergehen oder was auch immer, oder hoch oder und frühstücken können. Dass wir was essen. Dass wir etwas zum Anziehen haben. Dass wir die Gesundheit haben, herzukommen, da zu sitzen. Es gibt so viele Dinge, die für uns absolut selbstverständlich sind. Dass wir ein Gebäude haben, so viel Platz, dass wir viele Menschen hier sein können. Dass wir Geschwister haben, die uns mit Lobgesang begleiten und von dem Thron der Gnade führen dürfen. All diese Dinge, es ist nicht selbstverständlich, absolut nicht selbstverständlich. In all diesen Dingen wirkt in jeder Sekunde unser Herr an und für uns. Und das ist ein Wir haben so viel Anlass und so viele Gründe, ihm zu danken. Ihm zu danken für all das Gute. Für all das Gute, das wir täglich... Und überlegt euch mal. Und das wirkt der Herr sowohl an Gläubigen und an Ungläubigen. Die Sonne geht auf über Gläubige und Ungläubige. Wie gnädig muss der Herr sein? Was für einen Rettergott haben wir, der das jeden Tag wirkt und immer noch tut? Dass die Welt in dieser Weise funktioniert, sich noch dreht, die Menschen sich noch nicht ausgelöscht haben und die Natur uns noch nicht verschlungen hat. Alles haben wir jeden Tag aufs Neue unserem gnädigen Herrn zu verdanken, der in allen diesen Dingen wirkt. Das Problem ist aber, wir Menschen vergessen das. In unserer Herzenshaltung verhärten wir und vergessen ihm zu danken, vergessen ihm Ehre zu geben. Darf ich euch bitten, den Römerbrief aufzuschlagen, Römer 1, so rum. Es wäre schön, wenn das erste Römer, zweite Römer, dritte Römerbrief gäbe. Das wäre herrlich. Römerbrief, Kapitel 1. Die Verse kennen wir sehr gut. Paulus beginnt das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen, an die Römer schreibt er, und neben der Einführung und der Ausrichtung, dass es allein aus Glauben ist, beginnt die Entfaltung des Evangeliums damit, dass er sagt, Vers 18, denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, weil sie das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit der Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen. Und geschaut, jeden Tag sieht der Mensch, dass Gott am Wirken ist. Jeden Tag wird in dem Gemachten, in der sichtbaren Schöpfung, Gott verkündigt, dass er der Schöpfer und der Erhalter all der Dinge ist. In der Vielfalt, in der Art und Weise, wie die Schöpfung geschaffen hat. Die Schöpfung verkündigt die Wunder seiner Hände, die Werke, macht sie groß, sie preist in Psalm 19, wunderbare Psalm, der das besingt. Und dann heißt es, schaut mal Vers 21, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in Überlegungen ihrer Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Sie hörten auf, Gott zu verherrlichen, und was bedeutet, sie hörten auf, ihm zu danken, dass er der Schöpfer ist, dass er in allem wirkt, dass er der Halter ist, dass er der Bewahrer ist und dass er der Erlöser ist. Und weil sie das getan haben, verfinsterte ihr Herz, Gott gab sie dahin. Sie haben aufgehört, ihm Danke zu sagen. Sie haben aufgehört, ihn dafür zu preisen. Die Konsequenzen, er gab sie dahin, Gericht. Es ist das Gericht Gottes über diejenigen, die Gott nicht die Ehre geben. Aber liebe Geschwister, das ist die Grundlage, das ist die Grundhaltung, das ist eigentlich unser Herz, wie wir Gott nahen sollen. Müssen. Und nur so können wir Gott nahen. Wir können Gott nur mit dankbarem Herzen nahen, sonst nicht. Nicht mit zweifelnden. Wir können Gott nicht mit einem zweifelnden Herzen. Oder wir können nicht mit einem undankbaren, mit einem Herzen des Anspruchs, einer Anforderung oder Unzufriedenheit oder Ärgernis, wie auch immer. So können wir Gott nicht nahen. Man kann Gott nur nahen mit dankbarem Herzen. Im Lobpreis der Lippen. Sonst ist jedes Nahen Gottes ist eine Lästerung oder Hochmut oder zumindest keine Verherrlichung. Wie kann man vor Gott treten und Ansprüche erheben? Wie kann man vor Gott treten und sagen, hey, das hast du aber nicht richtig gemacht? Oder übrigens, du hast mich übersehen oder das gefällt mir gar nicht oder ich bin sehr unzufrieden mit dir. Zumindest an dem heutigen Tag oder in diesem Abschnitt meines Lebens. Kann man so Gott nahen? Heute natürlich, wenn wir im Angesicht dessen in dem Bewusstsein fällt uns natürlich einfach mit dankbarem Herzen zu kommen, aber das als eigentlich sollte eine Grundhaltung unseres Herzens, als unseres Lebens sein. Ihr kennt Psalm 100, ein kurzer, aber so herrlicher Psalm. Darf ich ihn euch aufschlagen? Wenn ihr wollt, dürft ihr ihn gerne mit aufschlagen. Psalm 100. Da heißt es, jauchzt dem Herrn alle Welt. Es ist herrlich, alle Welt. Gibt es irgendeine Ausnahme, die da rausgenommen ist? Können wir uns da irgendwie rausziehen, sagen, also ich nicht? Also wenn alle Welt, dann alle Welt, alles, die ganze Schöpfung. Jauchzt dem Herrn alle Welt. Dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Sein Volk und die Herde, seine Weide. So, um mit Freude vor Gott zu kommen, vor seinem Angesicht, mit Jubel, mit Anbetung, da brauchen wir etwas, was? Erkennt, dass Gott Herr ist, dass er Gott ist. Erkennt ihn. Und zwar, er ist Gott und er hat uns gemacht. Nicht, wir haben ihn gemacht. Er hat uns gemacht. Erkennt das. Erkenntnis, Gottes Erkenntnis ist grundlegend für Lobpreis und Anbetung und Dank. Und dann schaut man Vers 4. Zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobpreis. Preist ihn, dankt seinem Namen. Das ist die Herzenshaltung. Das ist wahrer Gottesdienst. Das ist das, was das Volk Gottes ausmachen soll. Und darum hat er die Feste gegeben. So naht ihr mir. Bitte vergesst nicht. Vergesst nicht, ihr müsst mir danken. Ich bin Gott. Aber er sorgt dafür in so einer guten Art und Weise. Wir haben einen lebendigen Gott, der dir und mir jeden Grund gibt zum Danken. Jeden Grund, er versorgt uns in all diesen Dingen, damit wir ihn preisen. Er fordert nichts ein und sagt, du musst mir danken. Und du stehst vor ihm da und sagst, ja, für was? Ja, warum? Ja, wieso? Und Gott sagt, ja, ich bin halt Gott, mach's. Er könnte es sogar. Aber er gibt uns so viel. Er geht voraus, er geht in Vorleistung und gibt uns jeden Grund zur Dankbarkeit, jeden Grund zur Anbetung. Gott will nicht, dass wir vergessen. Er will, dass wir danken. Welches Mittel also hilft, dass wir nicht vergesslich werden? Ich sage nochmal, Dankbarkeit ist das Gegenmittel gegen Vergesslichkeit. Wenn wir ein Herz haben, das ein dankbares Herz ist, und nicht nur in den Situationen, wo es uns gut geht, nicht nur in dann, wenn wir etwas bekommen. Normalerweise ist es doch so, ich krieg was und dann ist die Höflichkeit, Danke zu sagen. So, das ist so, wie heißt das, Sitte oder wie auch immer. Also wenn du hast was bekommen, Weihnachten, dann sagt man bitte Danke. Da muss man rübergehen, Papa mal einen Kuss geben oder so. Auch wenn man jetzt mit dem Spielzeug spielen will. Aber es gehört einfach dazu. Dankbarkeit ist eine Tugend. Aber Dankbarkeit ist etwas, was unser Herz ausmachen sollte, was unsere Grundhaltung aus sollte. Es sollte eigentlich unser Lebensstil sein, ein dankbares Herz zu haben, ein dankbares Leben zu haben, ist der beste Schutz vor Vergesslichkeit. Das bedeutet, ich muss mein Herz immer wieder daran erinnern, nicht zu vergessen, was der Herr mir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er mir Gutes getan hat. Das ist das Mittel dagegen. Lob den Herrn, vergiss nicht. Loben ist und preisen, Dankbarkeit, Danksagung ist ein Mittel gegen die Vergesslichkeit. Das bedeutet aber, dass ich mir natürlich die Zeit nehmen sollte, mal darüber nachzudenken, für was kann ich dankbar sein. Nochmal, wenn wir Dinge für selbstverständlich nehmen und denken, wir haben sogar einen Anspruch, dann vergessen wir zu loben und zu danken. Aber wenn wir uns immer wieder und zumindest, wenn wir uns ins Gebet zurückziehen, uns die Zeit nehmen, dem Herrn vom Herrn zu treten, dann sollte zumindest ein Aspekt immer da sein. Und ich bin dankbar, wenn ich die Gebete der Geschwister höre. Wie beginnen die meisten zu beten? Danke, Vater. Danke, Herr. Wenn ich das höre, da geht mein Herz auf. Denn es beginnt in und durch die Dankbarkeit. Das ist das Herzstück übrigens allen Gebets, ist Dankbarkeit. Vor den Herrn zu kommen, vor ihn zu treten mit Dank. Wir dürfen nicht vergessen, liebe Geschwister, wem wir zu danken haben. Wem wir das alles zu verdanken haben. Alles. Und wir dürfen nicht vergessen, für was wir ihm dankbar sein sollen. Für was? Als ich darüber nachdenkte, kam mir ein Lied, ein sehr altes Lied, in den Sinn. Und ich habe dann ein bisschen gesucht in meiner Mediathek und habe keine so schöne Version gefunden. Dann dachte ich, ich muss mal den Lukas sagen, die müssen das mal, so wie heute mit den Kindern, das war so gut. Das war so gut. Das Lied heißt, vergiss nicht zu danken. Ihr kennt das? Dem ewigen Herrn. Warum? Er hat dir viel Gutes getan. Und dann heißt es was? In Christus vergibt er dir gern. Du darfst ihm so, wie du bist, ihm nahen. Ich glaube, so heißt es. Ich habe das aus dem Kopf aufgeschrieben und war darüber überrascht, dass ich nicht nachschlagen musste. Dann heißt es, barmherzig und gnädig, geduldig ist Herr, viel mehr als das Vaters kann. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer. Komm, betet den Ewigen an. Was für ein schönes Lied, oder? Was für ein schönes Lied. Das ist alles, ich dachte, das steht ja alles drin. Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, dem ewigen Schöpfer, dem Herrn aller Ehren. Warum? Denn er hat dir viel Gutes getan. Und dann aber, als ich dann weiter darüber nachdenke, wie ging das weiter, dann war ich so froh, das heißt nicht, und er hat dir dein Frühstück gegeben und hat dir deine Arbeitsstelle oder so, sondern in Christus vergibt er dir gern. Da kommen wir zu der eigentlichen großen Tat, zu dem eigentlichen, was wir wofür loben, preisen können. Er vergibt uns und wir dürfen ihm nahen, so wie wir sind. Wir dürfen der Barmherzigkeit, der Gnade erfreuen. Wir dürfen ihn wie dem Vater nahen, der uns liebt, der an unsere Sünden nicht mehr gedenkt, sondern in äußerste Meer geworfen hat, sein Bild, du kannst ihn nicht mehr rausholen. Wie herrlich ist das? Das ist es. Lasst uns ihn anbeten. Komm, betet den Ewigen an. Das ist Psalm 103. Vergiss nicht zu danken. Meine Seele, lobe den Herrn, meine Seele. Ich habe das bei Martin Lloyd-Jones, ein gewaltiger Prediger vom Herrn gewesen, jetzt ist er aber vom Herrn, der, als er über diesen Psalm predigte, sagte, das ist persönliche Seelsorge. Das heißt Seelsorge an dir selbst. Du sagst deiner Seele selber. Seele, vergiss nicht zu danken. Willi, vergiss nicht zu danken. Also wenn es dir nicht gut geht, dann erinnere dich selbst daran. Erinnere dich durch das Wort, sprich dir zu und sag, Seele, bitte, wank nicht. Lest mal die Psalmen, lest mal die Psalmen Davids, wie oft er selber seiner Seele sich daran erinnert, an dem Herrn sich zu erfreuen, in dem Herrn Ruhe zu suchen. Wo er sagt, Seele, er tut dir Gutes, er ist gut. Wir müssen uns immer und immer wieder daran erinnern. Wir vergessen. Und wir sollten nicht nur durch andere, sondern das ist, was ich meine, das ist, was wir... Das ist eine Herzenshaltung. Das ist eine Herzenshaltung in unserem Herzen, wie wir vor dem Herrn, von dem Herrn leben. Nochmal, wir dürfen Dinge, an die Gott an und für uns und in uns tut, nicht für selbstverständlich nehmen. Und wir sollen in allen Lagen und immer Gott danken sein. Vor einem Jahr habe ich an dieser Stelle auch einen ernten Dank über Epheser 5, Vers 20 gepredigt. Da ging es darum, dass wir jederzeit und für alles Gott danken sollen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Die Herausforderung war, wir sollen dankbar sein und zwar jederzeit und für alles. Jederzeit? Wirklich jederzeit? Also immer, egal in welcher Situation und für alles, was an uns geschieht. Und die Schrift sagt, ja. Jederzeit und für alles. Warum? Weil in allem und jederzeit Gott am Wirken ist in dir und durch dein Leben und für dich. Und er ist am Wirken. Er gebraucht alle Dinge. Der wirkt an dir zum Guten für die, die ihn lieben. Richtig? Römer Kapitel 8 kennen wir. Liebe Geschwister, Dankbarkeit ist nicht eine Reaktion auf Gottes gute Gaben an uns. Dankbarkeit sollte nicht einfach nur so ein Anstand sein, ja, ich muss Gott nochmal Danke sagen. Dankbarkeit sollte sich nicht auf die Gaben beschränken, sondern Dankbarkeit sollte sich an den Geber richten. Ich für mich habe mir gedacht, bin ich Gott dankbar wegen dem, was er an mir und für mich tut, oder bin ich ihm dankbar für das, was er ist? Und ich sage, ich will dankbar für meinen Herrn sein. Nicht für das, was er tut in erster Linie, das ist gut, sondern für das, was er ist. Er ist mir genug. Wenn ich an ihn denke, bin ich dankbar. Nicht an was er tut nur, an ihn. Er genügt mir. Er sollte die Quelle, er sollte der Grund meiner Dankbarkeit sein. Er selbst. So wie wenn wir an unsere Partner denken, wenn wir an unsere Kinder denken, wenn wir an unsere Gemeinde denken, dass wir nicht dankbar dafür sein, sondern was wir durch die bekommen. Und wir bekommen viel, sondern dass wir dankbar sind für die, dass wir sie haben. Das ist die Dankbarkeit, die sich an der Person festmacht und nicht nur an dem, was gut läuft oder nicht gut läuft, wo man was bekommt oder nicht bekommt. Die Freude an dem Herrn. Lobpreis um des Herrn willen. Wir haben den Herrn selbst. Er ist unser Vater, er ist unser Herr, er ist unser Erlöser. Das ist er alles für uns. Von daher sollte Dankbarkeit Ausdruck unseres Glaubens sein. Dankbarkeit ist, widerspiegelt das, was wir im Herzen haben. Ob wir ihn in dieser Weise sehen und erkennen, ob wir ihn in dieser Weise lieben, dass wir einfach für ihn dankbar sind. Das zeigt einfach, unsere Dankbarkeit ist auch Ausdruck unseres Glaubens. Nochmal, es ist eine Lebenshaltung letztendlich. Und es wäre doch schön, wenn man über jemanden sagen könnte, ja, was macht ihn aus? Er ist einfach immer dankbar. Wer ist dankbar? Es ist eine schlechte Eigenschaft. Nervt sie, stört sie. Es ist eine gute Eigenschaft. Es ist eine gute Frucht. Etwas, einfach ein dankbares Leben zu sein. Mich beeindrucken solche Menschen, die nicht nur in guten, sondern und in schlechten Zeiten und vielleicht sogar trotz schlechten Zeiten ein dankbares Herz bewahren. Und das ist für mich ein Zeugnis des Glaubens, weil sie eben nicht an den Situationen ihr Heil festmachen und ihren Gott festmachen, sondern an ihm selbst hängen bleiben. Ich muss ehrlich sagen, meine Mutter, die hört wahrscheinlich jetzt zu, ich besuchte meinen Vater die Woche, der hat Geburtstag, 77 Jahre, schöne Zahl fand ich, 77 wird er nicht, von daher 77 wird reichen. Sie ist jetzt 8, 9 Jahre krebskrank, eine Chemotherapie nach der anderen. Und ich verabschiede für mich und sie sagt zu mir, unser Herr macht keine Fehler. Und ich sehe in die Augen und ich glaube es ihr, das meint sie, wie es ist. Es ist einfach, nein, anstrengend, sehr, schmerzhaft. Aber der Herr macht keine Fehler, dankbar in allem. Mein Vater genauso, geht nicht gut gesundheitlich, dankbar. Dankbarkeit ist Ausdruck unseres Glaubens und ein Zeugnis für die anderen, dass wir unseren Herrn Jesus Christus lieben und ihm Ehre geben. Wenn wir ihm danken im Leid, gibt es keinen größeren Lobpreis. Wenn wir danken im Leib und ihn verherrlichen, gibt es keine größere Verherrlichung, wenn wir so vor dem Thron seiner Gnade treten. Also Dank sollte Bestandteil unseres Lobpreises sein, Dank sollte Bestandteil unserer Gebete sein. Es gibt zwei Bibelstellen, die ich herrlich finde. Schlag mal mit mir Philipperbrief Kapitel 4, Vers 6. Philipperbrief Kapitel 4. Ab Vers 6. Da heißt es, seid nun um nichts besorgt, sondern in allen sollen durch Gebete und Flehen mit Danksagen eure Anliegen vor Gott kund werden. Interessant. Unser Gebetsleben sollte wie aussehen? Wir sollen alles, was wir vor Gott bringen, das heißt unser Flehen und Bitten, wir haben Anliegen, wir haben Nöte, all das, aber wir sollen mit einem Herzen kommen, das nicht besorgt ist, das Vertrauen zu Gott hat. Wie kann das sein? Dankbar. Wenn wir mit dankbarem Herzen, dass der Herr ist, dass wir ihn lieben und er mächtig ist in allem, wenn wir zu ihm mit dankbarem Herzen kommen, dass wir wissen, er tut Gutes seinem Volk, dann können wir mit diesem dankbaren Herzen vor ihm treten und all unsere Nöte und Sorgen hinlegen, aber wie? Im dankbaren Herzen, nicht im Murrischen, nicht im Anspruch, nicht im Motzen, mit dankbarem Herzen. Diese Gebete sind ein Wohlgeruch von unserem Herrn. Diese Gebete sind ein Opfer für unseren Herrn, das aufsteigt und ein Wohlgeruch für ihn in seiner übertragenen oder bildlichen Sprache in seiner Nase ist. Kolosserbrief, Kapitel 4, Vers 2. Heißt, haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Es sind weit mehr Stellen hier anzuführen und aufzuzeigen, aber wenn die Schrift sagt, wenn sie über das Beten redet und sagt, wie wir beten sollen, dann ist es immer mit Danksagung. Euer Bitten und Flehen, Fürbitte und Bitte, sagt Paulus an einer anderen Stelle, sollen immer mit Danksagung dargebracht werden. Warum mit Danksagung? Wie kann man Flehen, Bitten und all diese Dinge mit Danksagung darbringen? Im Dank meinem Herrn gegenüber, weil ich weiß, wer er ist. Ich gebe ihm die Ehre. Ich vertraue ihm. Er ist gut zu mir. Er macht keine Fehler. Er lässt mich nicht im Stich. Er wird den Ausgang führen. Ich vertraue ihm. Ich sage ihm Danke. In dieser Grundhaltung, das ist, was wir tun, wenn wir vor ihm kommen. Und liebe Geschwister, das ist letztendlich das, was auch heute diesen Gottesdienst ausmacht. Das ist ein Opfer. Jedes dankbare Gebet ist ein Opfer auf dem Altar Gottes, ihm zum Wohlgeruch dargebracht. Wir müssen heute keine Dankesopfer darbringen, indem wir Zucker und Zimt und Salz und Pfeffer und welche Gewürze und welche Kräuter und welche Tiere und was auch immer da bringen. Selbst wenn wir heute all die Gaben hier haben und einen Ausdruck unserer Dankbarkeit dem Herrn auszudrücken für all das Gute. Wir bringen das nur einmal im Jahr als ein Bild. Wir unter dem neuen Bund müssen wir diese Dankopfer nicht bringen. Aber das Neue Testament lehrt, der neue Bund sagt, wir loben und preisen und opfern Gott mit unseren Lippen. Wir bringen und sollten täglich Gott ein Opfer des Dankes bringen, indem wir ihn verherrlichen und ihm Dank sagen. Wenn wir das tun, täglich stehen wir auf und sagen ihm Danke. Und das heißt, wir haben erstmal ein Opfer gebracht, dem Herrn zum Wohlgeruch. Herr, ich vertraue dir. Danke dir, du bist gut. Deine Treue ist ewig. Ich danke dir. Das ist ein Opfer, das wir dem Herrn darbringen. Ein dankbares Herz, Dankbarkeit schützt unser Herz vor Hochmut. Wir haben in 5. Buch Mose gelesen, damit du dich nicht in deinem Herzen überhebst, damit du nicht in deinem Herzen vergisst und überhebst und sagst, meine Hand und meine Stärke hat das vermacht. Liebe Geschwister, als Gott im Alten Bund, das heißt im Alten Testament, unter dem Gesetz, dem Volk das Gesetz gab und auch die Feste, die nicht zu vergessen sind, ihn gab, hat er als Segen ihnen Frucht versprochen, Land versprochen, Rinder, Vieh versprochen, Nachkommenschaft versprochen. All diese irdischen Dinge, die wir sehen, unter anderem das, was wir heute als Bild darstellen. Unter dem Alten Bund gab es irdische Gaben, es gab irdische Güter, es gab irdische Früchte. Und dafür sollte das Volk Gottes immer wieder ihm danken, wenn sie das Essen und dann sagen, danke dafür. Selbst als sie ihm das geopfert haben, durften die Priester und die Leviten etwas wieder zurückbekommen und durften daran mitessen, daran mitgenießen. Übrigens, da war Fett voll im Rennen. Ja? Das war das Beste. Heute wollen wir nicht so viel Fett essen. Je nachdem. Okay. Ob man Challah jetzt macht oder nicht. Entschuldigung. Im Neuen Bund verhält sich das anders. Im Neuen Bund sollen wir nicht in erster Linie, und ich will nicht, dass ihr mich da falsch versteht, ich bin dankbar für jedes Brötchen, das ich heute Morgen gefrühstückt habe. Ich bin dankbar für jedes Steak, das ich essen darf, ob fettig oder nicht. Das ist nicht der Punkt. Ich bin sehr dankbar, und ich weiß, dankbar, dass wir Finanzen haben, dass wir uns das Dinge leisten können. All das in Überfluss, nochmal, in Überfluss. Und wir sollen und müssen dafür dankbar sein. Aber wir reden, wenn wir uns als Gemeinde Jesu, als das Volk Gottes, als das Israel nach dem Geist uns treffen, unter dem neuen Bund stehen, dann sind wir ihnen dankbar nicht für ein leibliches Brot. Wir danken ihm nicht für die Trauben. Wir danken ihm nicht für die Milch. Wir danken ihm für das geistliche Manna. Wir danken ihm für das geistliche Wasser, das Christus ist. Wir danken ihm für unsere Erlösung. Wir danken ihm für sein Wort. Wir danken ihm für sein Wirken durch seinen Geist in uns. Wir danken für die Frucht des Geistes, die in uns wirkt. Wir danken ihm für himmlische Dinge. Wir danken ihm für geistliche Dinge in Christus. Paulus schreibt in Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 3, gepriesen sei Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt, in Christus. Das ist, wofür wir ihm dankbar sein sollen. Das ist der Segen, mit dem wir überreich nach dem Kolosserbrief in Christus die Fülle haben. Die Fülle. Dafür sind wir ihm absolut dankbar. In Jesus Christus haben wir all das. Wir sind dankbar für geistliche Früchte. Das ist für mich ein schönes Bild, das letztendlich aber das ausdrückt, dass wenn wir in Christus Jesus sind, wir den Geist Gottes haben und der in uns was hervorbringt? Die Frucht des Geistes. Und die ist die, Galater Kapitel 5, Vers 22, müssen wir alle kennen, Langmut, Liebe, Geduld, Enthaltsamkeit, all diese Dinge kennen wir. Das sind Früchte, aber sind Früchte des Geistes. Wer wirkt sie? Wirken wir sie? Machen wir sie? Wenn wir mal geschafft haben, mal geduldig zu sein, jawohl, gute Leistung. Enthaltsam gewesen sind, jawohl, habe mich gut zusammengerissen. Liebe erwiesen haben, das habe ich heute echt gut geschafft. Hoffentlich kriege ich es morgen wieder hin. Wir neigen so schnell zu vergessen, dass in all diesen Dingen der Herr wirkt und dass der Herr in uns diese Dinge wirkt. Genauso wie das Volk Israel nach dem Fleisch nicht vergessen durfte, dass all das Gute, was sie haben, all den Segen, den sie haben, nicht durch ihre Hand gewirkt war, sondern Gott. Und wenn sie es vergessen, sie hochmütig werden. Können wir in unserem geistlichen Leben ganz genauso werden, dass wir vergessen, all die guten Gaben, die geistlichen Gaben, die wir haben, nicht wir uns erarbeitet haben, nicht wir gewirkt haben durch unser Fleiß, durch unsere Religiosität, durch unsere Treue, durch unser Durchhalten, durch unsere stille Zeit oder Spenden oder Dienst oder was auch immer. Es ist der Herr, der in uns wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Es ist der Herr, der in uns all diese wirkt, die Frucht des Geistes, die vielfältig sich an dem Baum des Lebens offenbart. Nicht wir. Liebe Geschwister, genauso wie das Volk nicht sich rühmen könnte, wir haben uns von den Ägyptern befreit. Wir sind durchgegangen durch das Rote Meer, das Geteilte. Wir haben dann gekämpft gegen Amalekiter. Wir haben bestanden. Wir. Wir haben die Wüste überwunden. Nichts davon. Der Herr tat's. Sie konnten nichts für ihre Rettung beitragen, allein Gottes Wirken an ihnen. Wie viel können wir unserer Rettung rühmen? Können wir, ich meine es ernst, ich habe darüber nachgedacht, wie viele Christen rühmen sich ihrer Werke und denken sogar so, ihre Hand und ihre Stärke hat es gemacht, dass sie gerettet sind. Wenn man glaubt, dass man durch eigene Werke gerechtfertigt werden kann und muss, dass man diese Dinge leisten muss, wisst ihr, was man passiert? Genau das ist, es ist Hochmut. Man vergisst, dass all diese Gaben Gottes Gaben sind. Er ist der Souveräne, er ist der Retter. Wenn er schon der leibliche Retter war und die leiblich, die nichts tun konnten, wie viel weniger geistlich? Wenn die leibliche Frucht von ihm gewirkt, wie viel mehr die geistliche? Wir dürfen nie vergessen, dass wenn wir das vergessen, dass er in allem souverän wirkt an unsere Rettung, an unsere Bewahrung und an unsere Versorgung, geistlich. Dass wenn wir anfangen, diese Dinge den Menschen zuzuschreiben und anfangen, dafür uns zu rühmen, dass wir Gott die Ehre berauben, dann beginnen wir ihm nicht mehr zu danken. Aber das ist unser Erntedank. Ich habe eine Frage. Konntest du geistlich dieses Jahr eine gute Ernte einfahren? Geistlich gesehen sind deine Scheune voll geworden. Gab es Frucht oder sagst du, Dürre gewesen dieses Jahr? Ist nicht viel da gewesen? Wir haben gelernt, dass im Galaterbrief, werft den Geist seht, wird vom Geist ernten. Werft Fleisch seht, wird vom Fleisch ernten. Hast du eine geistliche Frucht? Und wenn ja, kannst du dafür danken? Hast du dafür gedankt? Ich habe so mein letztes Jahr reflektiert, eigentlich muss ich die letzten 3 Jahre reflektieren, weil wir so intensiv oder ich intensiv mit euch in dem ersten Johannesbrief sein durfte. Für mich war das pures Sehen und pures Ernten. Wie viele Verheißungen, wie viel Zuspruch Gott, im Wort Gottes, der Gewissheit, dass wir ewiges Leben haben, wie viel durften wir da ernten? Ich durfte ernten und das wird mir niemand nehmen können. Gestern war ich so dankbar, das hat mich wirklich mit Dankbarkeit meinem Herrn erfüllt. Eine liebe Schwester, die beim Seminar war, kam auf mich zu und bedankte sich für diese Predigtreihe und sagte, dass sie durch diese Predigtreihe, durch das Wort, in diese Ruhe und in diese Freude jetzt gelangt ist. Wie herrlich ist das, in diese Gewissheit Kind Gottes zu sein. Das ist für mich geistliche Frucht, absolute geistliche Frucht. Ich bin dankbar für den Galaterbrief. Diese herrlichen Verheißungen, diese herrliche Wahrheit, die wir da ernten durften. Also meine Scheunen sind voll, sind so voll. Und ich bin voller Dankbarkeit meinem Herrn, was er Gutes in und für uns und für mich getan hat. In Ewigkeit. Diese Dankbarkeit bewahrt uns. Ich komme jetzt zu einem Predigtext. Keine Angst, wirklich keine Angst. Ein bisschen zurückblättern, schlag mal Kolosser 2. Das war die Einleitung, wie immer, gell? Nein, würde ich Kolosserbrief auslegen, würde ich anders dem nachgehen. Aber ich dachte, ich zeige euch nur anhand dieser 2 Verse in dem Kolosserbrief, wie wir unsere Dankbarkeit fördern können. Wie können wir dafür sorgen, dass wir nicht vergesslich werden in Bezug auf geistliche Dinge? Nicht nur irdische, geistliche Dinge. Wie können wir dahin, dass wir nicht diese Dinge für selbstverständlich halten? oder sogar glauben, dass wir etwas dazu beigetragen haben oder beitragen müssen. Was braucht es? Ich finde, darum habe ich diese beiden Verse gewählt, dass sie uns eine gute Ausrichtung geben. Und ich will ein, zwei Gedanken zum Schluss da äußern und euch das am heutigen Tag euch mitgeben. Ich lese es noch einmal, Kapitel 2, Kolosserbrief, Verse 6 bis 7. Vielleicht aus der Perspektive, schaut mal. Und ihr vielleicht versteht, warum ich die gewählt habe. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Gewurzelt und auferbaut in ihm, ungefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid mit Danksagung. Wie kann in uns die Dankbarkeit so überreich werden? Darum geht's. Paulus wünscht den Kolossen, dass sie überreich werden in Dankbarkeit. Das ist das Ziel. Wir haben das im Johannesbrief gelernt. Die Freude, die Dankbarkeit, all das, die vollkommene Freude, die Anbetung. Und er zeigt uns, wie das geht. Und er sagt, lebt so, wie ihr Christus empfangen habt. Das Erste ist, wie ihr Christus empfangen habt, so wandelt in ihm. Euer Leben, euer Alltag sollte so fortgehen, wie es begonnen hat. Euer geistliches Leben soll so fortlaufen, wie er begonnen hat. Wie hat er begonnen? Wie haben wir Jesus Christus empfangen? Und dann dachte ich, das ist doch so einfach. Habe ich was dafür getan? Musste ich mir das erarbeiten? Musste ich mich der Liebe Christi verdienen? Musste ich für sein Erlösungswerk, das er mir geschenkt hat, musste ich dafür etwas leisten? Nein, es war absolute Gnade. Absolute Gnade. Gnade und nicht mein Verdienst. Kein Anspruch auf etwas. Ich habe nicht gesagt, aber ich habe Anspruch darauf. Er hat sich in Gnade mir zugewandt und mir Christus geschenkt. So begann mein Leben. Wirklich, das ist mein Zeugnis. Würde den Gottesdienst sprengen. Aber das lege ich meinem Herrn auf den Altar. Ich weiß, wie ich versucht habe, fromm und religiös zu sein und versucht habe, das Gesetz zu halten und wie bitterlich ich gescheitert bin und auf die Punkt gefallen bin. Und dann, als ich nicht mehr konnte und aufgegeben habe, dann kam der Herr. Und ich weiß noch, wie ich darüber Gott so gepriesen habe, weil mir war klar, ja, ich war es ja nicht. Als ich es wollte und suchte, ging es nicht. Als ich es nicht mehr wollte, auf einmal war es da. Für mich war es absolut, er hat es getan, nicht ich. Absolute Gnade. Es ist aus Gnade, es ist aus Glauben und das nicht aus Werken, richtig? Wir wissen das, Epheser Kapitel 2, Vers 10. Darf ich euch das kurz vorlesen, weil es nicht so weit ist? Ich schlage es schnell für euch auf. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, Vers 8. Durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Damit Gott den Dank bekommt und nicht wir selbst. Darum, wie haben wir also empfangen? Wie haben wir begonnen? In der Dankbarkeit, weil er es alles für uns getan hat. Also wie soll unser Leben weitergehen? Wie sollen wir wandeln? In der gleichen Dankbarkeit, in der gleichen Abhängigkeit, in der gleichen Dankbarkeit gegenüber seiner Gnade in unseren Herzen. Wie kann das passieren? Wie kann diese Gnade in unserem Herzen so Raum gewinnen? Schaut mal, da heißt es in Kolosser 2, Vers 6, wenn ihr nun in Jesus Christus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt. Das Erste ist gewurzelt. Unser Glaube sollte tiefe Wurzeln schlagen. Dann kam mir sofort das nächste Lied. Dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt und dein Geist in meinem Leben viele Früchte trägt. Schöne alte Lieder dürfen wir eigentlich nicht vergessen. Tiefe Wurzeln bedeutet Frucht im Leben. Ein Baum, eine Pflanze muss die Wurzeln tief ins Erdreich treiben. Warum? Da bekommt sie Nahrung, all die Stoffe, die sie braucht. Ich habe sogar in einer Dokumentation gesehen, dass die Bäume untereinander mit Wurzeln kommunizieren. Wie wild ist das denn? Ja, sehr spannend. Ein Riesennetz im Wald, ein Riesennetz wie so Nervensystem. Entsteht durch die tiefen Wurzeln. Und das bedeutet nicht nur, dass sie Nährstoffe, das heißt die Quelle bekommen für das, was sie brauchen, um Frucht zu bringen, sondern es ist auch die Festigkeit. Je tiefer die Wurzeln sind, je breiter sie sind, ich bin jetzt kein Biologe oder wie man die nennt, aber ich weiß, dass bei vielen Pflanzen, was unten ist, weit größer ist, als was oben ist. Und so sollte unser Glauben sein. Unser Glauben soll so tief in Christus verwurzelt sein. Da kriegen wir all die Nährstoffe. Da bekommen wir. Ihr sagt, bleibt in mir und ich in euch, dann bringt ihr viel Frucht. in ihm verwurzelt sein, so wie wir ihn empfangen haben. So wir müssen in ihm, wie können wir in ihm verwurzelt sein? Ich zeige es euch gleich. Dieses Verwurzeln, sagt Paulus, wenn wir tiefe Wurzel haben, dann passiert das, dann werden wir aufgebaut. Das heißt, zuerst geht es tief nach unten, dann geht es nach oben. Dann werden wir aufgebaut. Das Bild ist natürlich, wir können sagen, ein Bild eines Hauses, eines Tempels, lebendige Steine, aber das ist die Art, wir sollen wachsen. Wir sollen in Christus wachsen. So bringen wir Frucht. So entsteht Frucht in unserem Leben. Und dann sagt er, wie kann das geschehen? Wenn wir wachsen, dann sagt er, dann werden wir gefestigt. Tief Wurzel treiben. Im geistlich wachsen. Deswegen auf den Geist sehen. Und dann werden wir im Glauben gefestigt, sagt er. Und dann ist entscheidend, wie ihr gelehrt worden seid. Wie kann das passieren, liebe Geschwister? Durch das Wort. Wie kann ich meine Wurzel tief treiben? Durchs Wort. Im Wort. Das ist die Quelle meiner Nährstoffe, meiner geistlichen Nährstoffe. Wenn ich sie nicht hole, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn geistlich die Früchte entweder so halbwegs da hängen und nicht so sehr, sehr lecker aussehen oder überhaupt gar nicht mehr da sind, weil die Nährstoffe fehlen. Wenn wir auf den Geist sehen, werden wir vom Geist ernten. Wenn wir auf Fleisch sehen, werden wir von Fleisch ernten. Wenn ich mich dem Wort Gottes nicht aussetze, wenn ich mir nicht, die Zeit nicht dafür nehme, wenn ich nicht mich da hineinbegebe und tief hineinsteige, nicht flüchtig, tief, die Wurzeln tief schlage, wie soll dann Nährstoffe kommen? Wie soll Frucht entstehen? Wie soll Wachstum und Festigkeit entstehen? Und dann sagt er, also, wie ihr gelehrt worden seid. Für mich ist heute der Fest, dieses Fest, herzlich willkommen, weil für mich ist es der Abschluss des Galaterbriefs und der ersten Johannesbriefs, für mich persönlich. Lukas hat auch eine Reihe und ich weiß, die Brüder haben auch alle hier. Und das freue ich mich, dass wir durch die Schriften so durchgehen. Aber für mich persönlich feiere ich jetzt meine geistliche Ernte mit euch. Dass wir diese Zeit haben dürfen, sehen durften und ernten durften. Wie wir gelehrt worden sind. Nicht von mir, vom Wort. Was es bedeutet, an Jesus Christus zu glauben. Was es bedeutet, Gewissheit jetzt schon zu haben. Dass es aus Glauben ist und nicht aus Werken. Dass es den Verheißen Gottes zugesprochen ist und nicht unsere Leistungen. Was für eine herrliche Wahrheit. Und dann sagt er, schaut mal, und wenn wir das machen, also wenn wir so leben, wie wir begonnen haben, wenn wir das vertiefen, indem wir im Wort Gottes, in der Lehre tiefe Wurzeln schlagen, werden wir fester, werden wir wachsen und dann wird die Danksagung umso größer. Je mehr ich die Tiefe, die Breite und die Länge und die Höhe der Liebe Gottes in seinem Sohn Jesus Christus zu mir entdecke, umso mehr wird die Dankbarkeit in meinem Herzen wachsen. Und das ist dann Lob der Lippen, das ist Anbetung, Anbetung pur. Und von daher bin ich sehr, sehr dankbar mit euch, diesen Festtag zu begehen und nicht nur die leibliche Speise, ich will das nicht niederreden. Das ist Gnadenbund, solange die Erde gibt, gibt es Regen, Sonne, Saat und all das, wir kennen das. Das ist Gnade Gottes, aber weit mehr wollen wir für die Frucht des Geistes danken. Und ich hoffe sehr, dass ihr in eurem Herz ein dankbares Herz gegenüber den geistlichen Früchten habt. Dass ihr sie genauso anschaut und sagt, wie herrlich schmecken darf ich und sehen darf ich, wie gütig der Herr da ist an meinem Leben. Lobt und preist ihn, gebt ihm die Ehre, opfert Dank mit den Lippen. Das ist unsere Aufgabe und er ist es wert. Amen.